Der Immobilienkauf wird wieder erschwinglicher. Auch wenn der Kauf einer Immobilie noch nicht wieder so erschwinglich ist wie 2021, der Trend stimmt. Dies zeigt der neue Interhyp IW Erschwinglichkeitsindex. Wie es weitergeht und welche regionalen Unterschiede es gibt, ist das aktuelle Thema in der 1a Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist der neue Interhyp IW Erschwinglichkeitsindex? Wie hat sich die Erschwinglichkeit in den letzten Jahren entwickelt? Wie sind die Ergebnisse für die Bundesländer? Welche Kreise sind besonders erschwinglich und wie ist dies zu erklären? Wie wird sich die Erschwinglichkeit entwickeln und was bedeutet das alles für den Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage der Immobilienpodcast und heute reden wir über unser Lieblingsthema, wie könnte es auch anders sein für Investoren, für Anleger, für alle die, die gerne in Immobilien investieren, ist natürlich immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen und da gibt es gute Nachrichten, das IW zusammen mit der Interhyp haben dazu zusammen einen Index ausgearbeitet und wenn es um die wissenschaftliche Arbeit geht, dann haben wir ihn natürlich wieder hier bei sich, hier bei uns im Podcast. Wir lieben und schätzen ihn, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
So, also, du warst wieder fleißig, ihr wart wieder fleißig, ihr habt zusammen mit Interhyp als IW einen Erschwinglichkeitsindex entwickelt und vielleicht für alle diejenigen, die zum ersten Mal was über einen Erschwinglichkeitsindex hören. Einfach mal ein paar Grunddaten. Was ist das eigentlich, der Interhyp IW Erschwinglichkeitsindex? Vielleicht gibst du einmal einen kleinen Einblick, einen kleinen Rahmen.
Genau, Erschwinglichkeit bedeutet ja letztlich, wie viel Prozent meines Einkommens muss ich für das Wohnen ausgeben, beziehungsweise hier für die Finanzierung einer Immobilie ausgeben. Das ist natürlich immer, es gibt da keinen wirklich festen Normwert, wo man sagen kann, ab da ist es erschwinglich, ab da ist es nicht erschwinglich. Aber wenn man eben regional vergleichen möchte und wenn man eben über den Zeitablauf vergleichen möchte, dann ist es gut, wenn man mit einem Musterhaushalt rechnet. Und das ist das, was wir hier machen. Wir schauen uns also einen Musterhaushalt an. Das ist ein Paar mit zwei Kindern zwischen 30 und 40. Die haben 70% des Durchschnittseinkommens. Das heißt, sie liegen etwas über dem Durchschnittseinkommen, was eben mit der Realität übereinstimmt. Die meisten, die kaufen, die haben ein bisschen höheres Nettoeinkommen. Und dann schauen wir uns an, in welchen oder wie hoch ist die Belastung? Wir haben dann zu einem Index dann berechnet und sagen, wenn der Index bei 100 steht, dann ist die Belastung bei 35% des Nettoeinkommens. Das heißt, für meinen Kredit muss ich 35% des Nettoeinkommens ausgeben. So, und wenn die Belastung höher ist, dann sinkt dieser Index. Das heißt, wenn ich beispielsweise dann nur noch eine Belastung von 50 habe oder einen Indexwert von 50 habe, würde das einer rechnerischen Belastung mit 70% des Nettoeinkommens entsprechen. Wenn die Belastung aber niedriger ist, dann ist geht der Index nach oben. Und so haben wir dann eben eine sehr übersichtliche Darstellung für die Entwicklung der Erschwinglichkeit und für den regionalen Vergleich. Besonderheiten gibt es hier bei diesem Index. Das eine ist, wir können die Kaufpreisdaten von Interhyp nutzen. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen realistischer. Wir betrachten auch die typischen Kosten für ein Einfamilienhaus in den jeweiligen Kreisen. Wir berücksichtigen natürlich auch die durchschnittlichen Einkommen in den jeweiligen Kreisen. Und was wir eben von Interhyp auch bekommen, sind die durchschnittlichen Eigenkapitalquoten. Das heißt, auch danach können wir differenzieren zwischen den Kreisen. Wir hatten ja mal vor einigen Folgen auch zur Finanzierung was gemacht. Da konnte man ja sehen, gerade in den Großstädten hat man häufig höhere Eigenkapitalquoten. Also auch das berücksichtigen wir hier mit.
So, und dann ist natürlich die entscheidende Frage. Wir haben es schon im Titel schon geteasert sozusagen. Also die Antwort auf die nächste Frage ist so ein bisschen tendenziös. Aber wie hat sich die Erschwinglichkeit in den letzten Jahren denn entwickelt? Also du hast gesagt, oder offensichtlich zeigen die Zahlen in eine eindeutige Richtung, es ist besser geworden.
Ja, wobei am ganz aktuellen Rand ist es sogar ein bisschen runtergegangen. Aber wenn man jetzt da mal die ganz langen Linien betrachtet, also wir schauen uns das seit 2007 an, dann unterscheiden wir im Prinzip 6 Phasen. Und die erste Phase, das ist also so 2007 bis 2010, da sehen wir, dass die Erschwinglichkeit kontinuierlich etwas zunimmt. Das war schon eine Phase, wo dann die Zinssenkungen angefangen haben. Diese Phase wird noch, oder das wird noch verstärkt in der zweiten Phase, wo tatsächlich die Zinsen noch weiter runtergehen, bis wir so 2015 eigentlich das Optimum der Erschwinglichkeit erreicht haben. Da haben wir dann einen Indexwert erreicht von 174. Ja, also wirklich wahnsinnig erschwinglich im Bundesdurchschnitt die Immobilien. So, und dann geht's lange Zeit eigentlich runter. Also schon ab 2015. Das ist eine Phase, da sind die Zinsen nicht mehr ganz so stark runtergegangen, aber die Preise eben kräftig geklettert. Und dann haben wir eben die Phasen, wo Corona, wo die Preisentwicklung sich nochmal gestiegen ist, also wo die Preise nochmal kräftiger gestiegen sind. Darauf wollte ich hinaus. Bis wir dann in der Phase 5 sind, das ist der Ukraine-Krieg, das ist die Folgen des Zinsanstiegs, die natürlich die Erschwinglichkeit wahnsinnig gedrückt haben, bis auf einen Indexwert von 87. So, und seitdem, seit 2022, sehen wir eigentlich, dass die Erschwinglichkeit wieder besser geworden ist. Also wir sind jetzt tatsächlich so bundesweit gesehen auf einem Durchschnittswert von 100. Das heißt, der durchschnittliche, also dieser Musterhaushalt kann für 35% seines Einkommens diese Raten aufnehmen. Das ist also eine relativ normale Situation, wenn man so will. Und wie gesagt, seit 2022 ist der Index um gut 13 Punkte geklettert. Am aktuellen Rand ist es ein bisschen wieder runtergegangen, weil eben jetzt die Preise auch wieder anfangen zu steigen. Aber das, was sich natürlich seit 2022 vor allen Dingen verbessert hat, ist die Einkommensentwicklung. Wir haben deutlich stärkere Einkommen. Wir haben teilweise eine Immobilienpreiskorrektur gehabt und die Zinsen sind etwas zurückgegangen. Das führt dazu, dass wir eben jetzt eine insgesamt wieder bessere Erschwinglichkeit haben.
Nun ist das Thema Erschwinglichkeit natürlich auch relativ groß, wenn wir das so im Aggregat betrachten. Wir reden über den gesamtdeutschen, das gesamtdeutsche Gebiet sozusagen, also sozusagen ein Durchschnitt. Und da ist natürlich dann die Frage, gibt es irgendwo ein Bundesland, das besonders attraktiv ist? Also würde man sagen, okay, jetzt am liebsten, ich meine, du sagst es ja regelmäßig, geht nach Ostdeutschland. Da geht's gerade richtig ab. Oder gibt's auch eine andere Überraschung? Also kann man das auf die Bundesländer runterbrechen und sagen, da ist es besonders attraktiv?
Das ist jetzt eine spannende Frage, die du da aufgeworfen hast, ne? Also ist eine hohe Erschwinglichkeit gleichbedeutend mit einer hohen Attraktivität? Und man könnte jetzt aber auch schlussfolgert und sagen, naja, es ist halt dort besonders erschwinglich, wo es vielleicht gerade nicht so attraktiv ist, ne? Weil die Immobilienpreise ja auch immer so ein Attraktivitätssignal sind. Also ich war gestern bei der Veranstaltung in Berlin und da habe ich den Berlinern auch gesagt, natürlich klagen viele unter steigenden Immobilienpreisen, aber die Immobilienpreise steigen eben auch so stark, weil wir eine wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt haben und weil die Attraktivität für viele Menschen eben zugenommen hat. Ja, und das ist, glaube ich, was wir immer berücksichtigen müssen. Und das zeigt sich eben auch mit Blick auf die Erschwinglichkeit nach Bundesländern. Also das erschwinglichste Bundesland ist das Saarland mit einem Indexwert von 151. Ja, das heißt, vereinfacht gesagt, ist es 50% erschwinglicher als im Bundesdurchschnitt. So, darauf folgt dann Thüringen, das hat einen ähnlichen Wert, 151, dann viele ostdeutsche Bundesländer tatsächlich. So, am unteren Ende sehen wir dann Hamburg mit 90, Berlin mit 87 und Bayern mit 84. Ja, und da ist natürlich schon auch einerseits natürlich das Thema Großstädte mit zu finden, andererseits aber eben auch wirtschaftliche Attraktivität. Das ist sicherlich in Bayern der Fall. Also insofern spiegelt sich in dieser Erschwinglichkeit natürlich auch ein gewissermaßen diese Attraktivität. So, und wenn wir es jetzt mal genauer betrachten auf die typischen Regionstypen, wenn wir also auf die Top 7 Städte schauen, dann sehen wir im Durchschnitt einen Erschwinglichkeitswert von 80. Ja, das heißt 20% schlechter als im Bundesdurchschnitt. In den Umlandgemeinden dieser Top 7 Standorte ist es 85. Also auch da nochmal über dem Durchschnitt. Die Großstädte ohne die Top 7, also die 63 weiteren kreisfreien Großstädte, die liegen bei einem Wert von 100. Das Umland dieser Großstädte bei 111 und die sonstigen Kreise bei 115. Ja, also es spiegelt sich eigentlich schon das, was man vielleicht auch erwarten würde. Aber wir sehen eben auch, und das ist durchaus spannend, dass wir überall eigentlich diesen Anstieg der Erschwinglichkeit haben. Also gerade in den Top-7-Städten im Übrigen, da ist die Erschwinglichkeit seit 2023 um gut 14% gestiegen, in den Umlandgemeinden der Top-7 um 12%, in den sonstigen Kreisen und den anderen Umlandkreisen sind es 8%. Ja, also das heißt, wir haben gerade in den Großstädten eine bisschen bessere Erschwinglichkeit gehabt. Das liegt einfach daran, dass die Preiskorrektur in den Top-7-Standorten etwas schärfer war als in anderen Standorten. Ich würde aber mal, da kommen wir ja gleich noch zu, aber es könnte durchaus jetzt wieder in die andere Richtung gehen, dass die Erschwinglichkeit da noch stärker nachlässt.
Genau, also okay. Das heißt, wir haben mal wieder ein Big Seven-Thema. Die Frage, die sich stellt, ist, kannst du das denn auch besonders auf Kreise runterbrechen? Also kannst du sagen, diese Kreise sind in den Bundesländern besonders attraktiv?
Ja, das ist, wir haben eine Karte gemacht, also wer auf die IW-Homepage geht und die Studie anklickt, das verlinken wir auch in den Shownotes, der findet dann eben auch die Karte. Da kann man sich für jeden einzelnen Kreis die Ergebnisse anschauen. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgepickt. Der günstigste Kreis in Deutschland ist Holzminden. Da kommt man auf einen Indexwert von 174. Da ist es also besonders leistbar, wenn man so will. Wir haben dann noch auch Städte wie Wolfsburg zum Beispiel, die sehr weit oben stehen, 151. Wolfsburg war zuletzt auch viel in der Debatte, bei uns auch, aber auch in den Medien. In Wolfsburg sind die Preise gerade auch stärker zurückgegangen. Wolfsburg hat natürlich gewisse Strukturprobleme, ist sehr auf ein Unternehmen fokussiert hat dazu noch die besondere Situation, dass dort eben doppelt so viel gebaut worden ist, wie man eigentlich bräuchte. Eine der wenigen Städte, und das wirkt sich dann tatsächlich auch natürlich auf die Erschwinglichkeit aus. Naja, und dann haben wir eben jede Menge Großstädte, die deutlich teurer sind. Wenn wir die teuersten Top-7-Standort nehmen, das ist München mit einem Indexwert von 59. Wenn wir dann weiterschauen, Düsseldorf kommt auf 70, ich glaube auch Köln liegt bei 80, also das sind alles relativ teure Standorte. Die teuersten Standorte sind aber im Umland von München zu finden. Also der teuerste Kreis ist der Landkreis Miesbach mit 52. Starnberg auch sehr teuer. Also das ist schon besonders und man merkt auch, da ragt wirklich Bayern und gerade diese Metropolregion München hervor. Es ist so ein bisschen die Frage auch, die Aufgaben, wie kommt das eigentlich, warum ist diese Region so viel teurer als der Rest? Ich würde mal sagen, es hängt mit mehreren Dingen zusammen. Das eine ist sicherlich, dass in München diese Wohnungsmarktanspannung vielleicht schon deutlich länger ist als in vielen anderen Standorten. Und dass die Umlandgemeinden von München immer sehr spärlich waren mit der Bautätigkeit. Also es gibt seit langem diesen schwelenden Konflikt in Bayern, dass die Umlandgemeinden sagen, wir wollen eigentlich ja nicht Schlafstadt von München sein. Und wir sehen es nicht ein, dass wir hier große Baugebiete für euch hochziehen, nur damit die Leute dann in München arbeiten und nur zum Schlafen zu uns kommen. Ich glaube, das wirkt sich schon aus. Hamburg steht ein bisschen besser da oder steht deutlich besser da als München. Ganz einfach, weil die Ausweichmöglichkeiten leichter sind. Also im Umland, das kannst du wahrscheinlich besser noch bestätigen, aber im Umland von Hamburg findet man immer noch günstigere Alternativen. Und die gibt es ja im Umland von München überhaupt nicht mehr. Also das macht, glaube ich, eine ganze Menge aus. Und das andere ist, ich glaube, in Bayern ist einfach die Vermögenskonzentration ein bisschen höher. Es gibt sehr viele Haushalte, die eben geerbt haben, die eine Schenkung hatten, wo die Eltern vielleicht auch ihre eigene Immobilie beleihen können. Das heißt, es geht nicht nur, die Preise werden nicht nur bestimmt durch die Einkommensentwicklung, sondern eben auch durch die Vermögensentwicklung. Das bedeutet aber auch für all diejenigen, die eben kein Vermögen haben, ist es umso schwieriger, dann in Bayern beziehungsweise vor allen Dingen in der Metropolregion München Eigentum zu bilden.
Okay, die Frage, die sich ja immer stellt, ist, soll das so sein? Also in Bayern hat man ja den Eindruck, das ist so ein bisschen, warum will man denn eigentlich nicht zur Metropolregion München gehören? Gibt es dafür irgendwie einen kulturellen? Ich meine, rund um Hamburg gibt es jede Menge angrenzende Gemeinden, die wahnsinnig florieren, weil sie eine gute Verbindung nach Hamburg rein haben. Die gesamte Metropolregion, je nachdem, wie man das denn so clustert, ist ungefähr 5 Millionen Menschen groß. Also das ist ja auch eine Wirtschaftskraft, die da entsteht. Warum sieht man das in Bayern anders?
Nein, das sieht man genauso in Bayern. Und so versteht man sich auch, glaube ich, als Metropolregion München. Und wirtschaftlich sind die Umlandgemeinden ja auch äußerst stark. Es geht nur darum, ist die Bereitschaft da wirklich, sich deutlich zu vergrößern und zu sagen, ich mache jetzt mal ein komplett großes Baugebiet. Und der Wunsch ist, glaube ich, nicht wirklich da. Und da hat man auch nie wirklich Lösungen für gefunden. Also das ist, ich meine, das stellen wir schon auch fest. Ich erinnere mich immer an ein Gespräch, das ich mal mit einem Projektentwickler geführt hat, der im Umland von Berlin eben auch bauen wollte. Und da gab es auch durchaus Gemeinden, die waren da sehr offen. Aber es gab auch Gemeinden, die gesagt haben, nee, wir wollen hier nicht, dass irgendjemand baut und gar nicht irgendein großer Projektentwickler von außerhalb. Das lassen wir lieber. Und wir wollen auch diese Überfremdung nicht, ne? So überzeichnet. Also das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich ja durchaus eine kulturelle Geschichte. Und gut, die Bayern würden sagen, naja, vielleicht, oder manche würden vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand sagen, naja, die Münchner sind SPD, die Umlandgemeinden sind stramm CSU. Da muss man es auch nicht vermischen, ne?
Okay, du meinst, es ist eine politische Bauaussage. Okay, das ist ja nur Spekulation. Aber du hast ja vorhin was gesagt zum Rating oder wie sozusagen die Bewertung in diesem Index funktioniert. Düsseldorf und Köln haben so einen, was hast du gesagt, Index von 80?
Mhm, 70, 80, genau.
70, 80. München hat?
59.
59. Das heißt, der Wert, wenn er runtergeht, ist sozusagen die Aussage darüber.
Teurer.
Genau, wo es unerschwinglicher, also erschwinglich ist 100, ist sozusagen dann Wert von 100. So, das ist sofort ein Kaufsignal. Mhm. So, nun lass uns noch mal reingucken. Welche Kreise haben denn nach eurem Index ein Kaufsignal, das jenseits von 90 ist?
Naja, ich habe ja ein paar genannt, ne? Also die ganz großen Extreme sind natürlich hier sowas wie Holzminden, ja, oder Wolfsburg, die da auf sehr, sehr hohe Werte kommen. Das ist ganz klar. Ich tue mich ein bisschen schwer, wenn du sagst, das ist so ein Kaufsignal. Ne? Es ist erstmal, es ist ja eine aktuelle Beschreibung. Ne? Wenn du investieren möchtest, dann geht es natürlich auch darum, wie entwickelt sich das in der Zukunft. Ne? Und von daher ist das natürlich schon die Frage, ist es jetzt günstig, weil eben die Erwartung auch nicht da ist, dass die Preise so stark steigen, oder ist es tatsächlich eine Unterbewertung? Das ist vielleicht nochmal eine etwas andere Betrachtung.
Ja, genau. Wären wir wieder beim Beispiel Wolfsburg. Du sagst, das ist im Moment, was den Erschwinglichkeitsindex angeht, eher erschwinglich. Die Zukunftsperspektive ist eher unsicher oder zumindest hoch diskutiert. Wie entwickelt sich denn die Erschwinglichkeit? Wie wird sich das entwickeln? Gibt es da irgendwas, was in diesen Index mit einfließt, der diese Teilfrage mit betrachtet oder eher nicht?
Naja, entscheidend für die Indexentwicklung ist die Entwicklung von drei Variablen. Das ist das Einkommen, das ist die Preisentwicklung und das ist die Zinsentwicklung. Und natürlich, die Zinsentwicklung ist das, was hier vielleicht auch kurzfristig stark überlagert ist. Ich würde jetzt sagen, am aktuellen Rand ist meine Erwartung, dass wir bei den Zinsen schon eine Volatilität sehen. Ja, das heißt, wir sehen schon Schwankungen, aber so in der Grundtendenz bewegen sich die Zinsen eher seitwärts. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir einfach erleben, dass so viel im Moment auf die Zinsentwicklung einprasselt, dass es wahnsinnig schwer ist, das zu bewerten. Ne? Also wir haben jetzt den Zollkonflikt, über den wir auch wieder sprechen, was tendenziell, wenn die Zölle wirklich so stark steigen, auch zu Inflation führen kann, andererseits aber auch in eine gewisse wirtschaftliche Krise führen kann. Wir haben die Verlagerung von US-Staatspapieren in europäische Staatsanleihen, was tendenziell die Zinsen senken kann. Also es gibt eine ganze Menge Faktoren, das werden wir zu gegebener Zeit im Podcast auch nochmal ausführlicher diskutieren, was denn damit den Zinsen passiert. Aber gehen wir erstmal davon aus, wir haben eine Seitwärtsbewegung und dann ist eben die Frage, steigen die Preise jetzt schneller als die Einkommen? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und da würde ich sagen, naja, die Einkommen entwickeln sich relativ robust. Ja, da sehen wir im letzten Jahr sind die Löhne um 5,4% nominal gestiegen. Das ist ganz ordentlich. Aber wir sehen eben auch, dass die Preise ja wieder anziehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir so in einer Range von 3-5% auch bei den Preisen sind. So, und dann hängt es regional ein bisschen davon ab. Ich würde aber insgesamt vermuten, die Erschwinglichkeit bleibt jetzt erstmal so im Großen und Ganzen auf dem Niveau. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade in den Großstädten, wenn eben zunehmend auch wieder Käufer auf dem Markt sind, dass dann die Preise auch wieder etwas schneller steigen und in manchen Landkreisen die Preise vielleicht eher flacher bleiben, die Einkommensentwicklung, die Zuwächse aber relativ stabil bleiben. So, und dann würde ich sagen, differenziert sich die Erschwinglichkeit. Wir haben jetzt gesehen, die Top-7-Standorte sind insgesamt etwas erschwinglicher geworden. Ich würde aber vermuten, dass hier die Erschwinglichkeit am ehesten wieder zurückgeht.
Okay, und dann stellt sich natürlich zum Schluss die Frage, wir haben sie immer wieder drin, was bedeutet dieser Geschwindigkeitsindex eigentlich für Anleger? Du sagst nun, es ist für dich eher kein Kaufsignal, weil viele Faktoren, wie gerade besprochen, aber was mache ich denn jetzt damit? Also ich gucke mir den Geschwindigkeitsindex an, sage, alles klar, da habe ich eine Region, Wolfsburg, und was bedeutet das jetzt genau für mich? Also erzähl, was kann ich denn damit anfangen, wenn es kein Kaufsignal ist, wenn es die Zukunft nicht abbilden kann, was mache ich denn damit?
Also es gibt ja mehrere Dinge, die hier für Anleger auch relevant sind. Und natürlich zeigt das erstmal dieses grundsätzliche Verhältnis zwischen Einkommen und Preisen auch auf über das Bundesgebiet. Macht dann natürlich schon auch, also letztlich ist ja auch für einen Investor die Frage, was kann ich mir leisten? Ja, und natürlich kann ich mir leichter eine Immobilie in Wolfsburg leisten als in München. So, die Frage ist natürlich dann, wie geht das weiter mit den Mieten? Wir sehen hier natürlich keine Mieten drin. Wenn wir das aber nochmal gegenüberstellen würden, vielleicht machen wir das auch nochmal, stellt man natürlich fest, im Verhältnis zu den, also nehmen wir mal das Beispiel Wolfsburg. Die Mieten sind da jetzt, der Unterschied bei den Mieten ist nicht so groß wie bei den Kaufpreisen. Ja, das heißt, ich habe im Endeffekt natürlich eine höhere Rendite in Wolfsburg, als ich das in München habe. Ja, und das heißt, für jemanden, der vor allen Dingen auf den Cashflow aus ist, sind solche Standorte vielleicht spannender. Aber wie gesagt, da drin steckt eben ja auch die Erwartung, die Preise steigen vielleicht nicht ganz so stark in der Zukunft. Für mich macht das Ganze aber vor allen Dingen eines nochmal deutlich hier, diese Erschwinglichkeit. Wenn wir uns jetzt gerade diese Großstädte anschauen, gerade die Umlandgemeinden auch in den Großstädten anschauen, dann müssen wir einfach auch feststellen, für mehr und mehr Haushalte bleibt Wohneigentum wirklich schwer erreichbar. Also in München ist es wirklich schwer, ne? In Hamburg ist es schon relativ schwer. Und wir müssen ja auch sehen, wir haben ja hier einen Haushalt unterstellt, der 70% des Medianeinkommens hat, also schon da, also nein, Quatsch, mehr als das Medianeinkommen, ja, also entsprechend ja auch zu den Reicheren schon gehört. Und trotzdem ist es in vielen Kreisen relativ schwierig. Ja, und wenn wir jetzt mal das Extrembeispiel München anschauen, wenn wir das umrechnen, heißt das, ich müsste, um dieses typische Einfamilienhaus zu kaufen, 60% meines Nettolohns in die Rate stecken. Ja, das wirst du nicht machen. Also da wirst du dann vielleicht auf eine kleinere Immobilie ausweichen oder vielleicht insgesamt sagen, dann lasse ich's. Ja, und das heißt, es bleibt einfach ein Riesenbedarf an Menschen, selbst mit höheren Einkommen, die am Ende des Tages mieten werden. Ja, und insofern zeigt dieser Index eigentlich auch das große Potenzial, das nach wie vor Vermieter haben, weil sie da auf einen Markt treffen, wo viele, viele Haushalte einfach auf der Suche sind nach Mietwohnungen.
Okay, Also ist es eigentlich vor allen Dingen ein Signal für zukünftige Vermieter und alle, die es mal werden wollen.
Ja, der Markt wird da sicherlich nicht kleiner. Ne? Also ich wünsche mir natürlich immer, dass wir mehr Wohneigentümer haben. Ich setze auch darauf, dass die Politik da endlich auch die Zugangsbarrieren vermindert, dass wir da am Eigenkapital was tun etc. Aber ganz nüchtern betrachtet, wenn wir diese Zahlen sehen, stellen wir einfach fest, in vielen Regionen, gerade in sehr vielen attraktiven Regionen, ist die Wohneigentumsbildung einfach wahnsinnig schwer. Ja, und das ist natürlich eine Chance für diejenigen, die eben Kapital haben und die dann entsprechendes Mietwohnungsangebot auch bereitstellen können.
Ja, dann nehmen wir es erstmal genau von da an alle, die viel Kapital gerade investieren können und wollen. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Der Link zur Studie unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, und dem Team gemeinsam mit Interhyp für diesen Index. Zusammen mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft. Und für den Fall, dass es da draußen noch eine Frage gibt, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, es ist bereits die Folge 8, das heißt, wir haben sozusagen Bergfest auf dem Weg zur letzten Episode, in denen es dann um eure Fragen geht. Schickt uns gerne eure Fragen, wir behandeln sie dann in der 15. Episode. Bis dahin wünsche ich euch einen fantastischen weiteren Sommer und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.